Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Advent. Wie ist Ihre Adventszeit bislang verlaufen? Wie ist Ihre Adventszeit bislang verlaufen? Sind Sie mit dem Wetter zufrieden? Haben Sie Momente der Ruhe und Besinnlichkeit erlebt? Manches wird gelungen sein. Ein schönes Konzert, eine berührende Geschichte, Zeit zum Singen, Zeit für die Familie. Aber so manches war sicher auch enttäuschend. Das hatte ich mir so ganz anders vorgestellt. Wie kommen wir in dieser Zeit der hohen Erwartungen mit den Enttäuschungen zurecht? Und wie eine dunkle Großwolke legt sich auf all das Unerfüllte, Frustrierende noch eine weitere erdrückende Schicht, die das Atem schwer macht. Wie wird es weitergehen mit den Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg und Terror? Wenn dunkel sind, die Zeiten wächst Sehnsucht nach dem Licht. Lasst uns das Herz bereiten, das Neue ist in Sicht. Diese Zeilen werden uns gleich gesungen vom Gospelchor Reisab, den wir hiermit herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass ihr Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Hans-Peter Springer uns einstimmt auf diese neue Melodie der Hoffnung, die uns in den verschiedenen Enttäuschungen des Alltags so oft verloren geht. So fordert uns auch der Wochenspruch auf, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Wir begrüßen heute besonders die Frauen des Mittagstisches unter der Leitung von Frau Brennscheid und von Frau Krewitt. Mit diesem Gottesdienst wird der 20. ökumenische Mittagstisch eröffnet. Der Kollektenbeutel, der beim ersten gemeinsamen Lied durch die Reihen geht, ist für die diakonischen Aufgaben unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Und nun bitten wir alle Kinder nach vorne. Der Kindergottesdienst beginnt. Wir bilden den Segenstunnel und singen das erste gemeinsame Marching Up.
Wir laden herzlich ein, alle Kinder zwischen 4 und 12 Jahren in unseren Kindergottesdienst. Und heute haben wir auch eine Kinderbetreuung für die Kleinen, also auch die U3 oder U4 Kinder dürfen heute mitkommen.
Thank you. aus Psalm 85. Ich bitte die Frauen, die eingerückten Verse zu beten. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all seine Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns, hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. Doch ist ja seine Hilfe nahen denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Gott, warum erwartest du von uns, die wir hier auf der Erde leben, so viel? Warum erwartest du, dass wir Rastlosen deine Ruhe leben? Warum erwartest du, dass wir Herzlose deine Liebe weitergeben? Warum erwartest du, dass wir Wortlose deine Sprache sprechen? Warum erwartest du, dass wir Alltägliche deine Schönheit widerspiegeln? Warum erwartest du, dass wir Zweifler deine Ankunft erwarten? Herr, der Alltag ist schon so voller Erwartungen an uns, und was du dir wünschst, davon sind wir so meilenweit entfernt. Oder ist es so, dass du das, was du von uns erwartest, längst schenken willst, dass in deinem Advent all das in unser Leben schon längst hineinströmt und wieder strömen möchte, dass du Neues aufwachsen lässt, wo wir doch nur Dürre sehen, dass du uns Freiheit schenkst, wo wir uns eingesperrt fühlen, dass du uns Vergebung schenkst, wo wir uns verrannt haben. In der Stille sagen wir dir, was uns bewegt. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Thank you. hört Gottes Zuspruch. Bereitet ihr den Weg des Herrn, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. In der Höhe Ja, Herr, lass du uns doch deinen Advent erfahren. Komm hinein in unsere verschlossene, arme Welt. Lass du jeden unter uns erleben, auch mich selber, wie in meinem Zweifel doch neuer Glaube wächst. Wie in meiner Alltäglichkeit Wunder geschehen. Wie in meiner Wortlosigkeit ein Bekenntnis entsteht. Wie aus meiner Herzlosigkeit Mitleid wird, wie in meiner Rastlosigkeit deine Ewigkeit beginnt. Herr, wir preisen deine Macht in uns, den Machtlosen, der du lebst und regierst in der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Liebe Gemeinde, wir singen Ihnen das Magnificat in einer anderen Vertonung. Das ist der Lobgesang der Maria und er hat im Advent seinen Platz. Und das ist ein ganz gewaltiger Text, weil alles so auf den Kopf gestellt wird. Die Macht und der Reichtum wird gebrochen und es zeigt sich, dass das Herz mit den Armen ist. Der Lobgesang der Maria, das Magnificat.
Großes wirkt er an den Kleinen, seinen Rat, seine Tat lässt er dort erscheinen, wo die Elenden und Armen, unbeklagt und verzagt, hoffen auf Erbarmen. Zeit ohne Neid, danken, teilen, beten.
Tochter Zion. Dieses wunderbare Adventslied hat seinen Ursprung in einer Vision des Propheten Jesaja, die wir jetzt in der Schriftlesung hören. Jesaja, der Prophet, hörte Gottes Stimme, die den nach Babylon verschleppten Kriegsgefangenen zuruft, dass sie getröstet sein sollen. Ihre Freiheit naht. Gott wird den Weg in die Freiheit durch seine Freudenboten bereiten. Trost für Gottes Volk. Die Lesung steht beim Propheten Jesaja im 40. Kapitel, die Verse 1 bis 11. So spricht euer Gott, tröstet, ja tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr naht und hat euch ohne Mitleid für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Hört, jemand ruft. Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner Macht und Hoheit. Alle Menschen werden ihn sehen. Er selbst hat es angekündigt. Hört, jemand sagt zu mir, sprich zu den Menschen. Was soll ich ihnen sagen? Frage ich. Sag, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleich den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden. Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Lande Juda, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat, es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Halleluja! Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Halleluja!
Lasst uns Gott loben und preisen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen Gnaden, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren und gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen ins Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er selbst zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, Gemeinschaft, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt, wird der Hans-Peter Springer eben gedacht haben, als ich das Ehre sei Gott anstimmte. Allein Gott in der Höhe sei er entfällt vom 2. bis 4. Advent. Ich dachte, dieser Vorspann, der dürfte noch kommen, aber ich bin noch nicht so ganz sicher in der Liturgie hier in der Versöhnungsgemeinde, aber ich hoffe, das kommt demnächst. Das hatte ich mir alles ganz anders vorgestellt, sagt Leonie am Heiligen Abend, als sie ihre Geschenke auspackt. Sie hatte sich vom Christkind ein Handy gewünscht und macht einen komischen Gesichtsausdruck, als sie sieht, das ist doch ganz anders gekommen, als sie es erhofft hat. Und so ist der Frust, denke ich, bei beiden, bei Schenkenden und Beschenktem. Das hatte ich mir aber alles ganz anders vorgestellt. Ein Schlaganfall trifft aus heiterem Himmel in eine glückliche Ehe und einer wird zum Pflegefall. So hatten sich die beiden ihren Ruhestand nicht vorgestellt. Und das nächste Weihnachtsfest ist ganz anders als all die anderen zuvor. Das Glück, das sie bislang teilten, wird von einer großen, dunklen Ungewissheit überschattet. Wie geht es weiter? Das hatte ich mir aber alles ganz anders vorgestellt. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Er war ein vielversprechender, ein erfolgreicher Prediger in der Wüste. Menschen wenden sich Gott zu und lassen sich taufen. Auch Jesus selber lässt sich von Johannes taufen. Aber nun hat Herodes ihn inhaftiert. Der Täufer hatte den König kritisiert, weil er seinem Bruder die Ehefrau ausgespannt hatte. Diese Einmischung in sein Privatleben kostet Johannes die Freiheit. Kommt die Täuferbewegung nun an ihr Ende? Warum lässt es Gott zu, dass sein bester Mann untätig im Gefängnis sitzen muss? Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Diese Worte des Propheten Jesaja, die wir eben auch gehört haben in der Lesung, das war doch das Lebensmotto von Johannes. Aber nun, wie kann er noch weiter diesen Auftrag ausfüllen? Wie kann er diesen Weg der Menschen zu Gott mitbefördern, wenn er im Gefängnis sitzt? Das hatte ich mir alles ganz anders vorgestellt. Der sonst so selbstbewusste Prediger fällt auch innerlich in sich zusammen. Er zweifelt an dem, den er so vollmundig das Lamm Gottes nannte. Jesus, ist er wirklich der Messias? Johannes zweifelt an ihm, an dem, der nicht Spreu und Weizen voneinander trennt, sondern davon spricht, dass seine Jünger das Unkraut unter dem Weizen wachsen lassen sollen. Jesus, der Leisetreter, statt des Eisenbesens nur Streicheleinheiten. Wo ist das Feuer, mit dem er taufen würde? Wie soll er das alles erreichen ohne Askese und ohne Fasten? Was ist das für einer? Wann kommt der gewaltige Advent des Messias? Wann stößt er die Gewaltigen vom Thron, wie wir es eben hörten von Maria? Johannes braucht Klarheit. Darum schickt er seine Jünger los. Wir hören als Predigttext für den dritten Advent einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Als Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf. Und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes sitzt fest, äußerlich und innerlich, vermutlich auf der Bergfeste Machäus, dem bestbewachten Kerker des Herodes. Vielleicht waren einige von ihnen schon dort, zumindest an dem Ort oberhalb des Toten Meeres, auf Masada. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus hört in dieser Frage, so denke ich, auch die ganze Enttäuschung, den tiefen Frust, der darin mitschwingt. Jesus ist keineswegs überrascht oder erbost, zumindest lässt der Text das nicht erkennen. Ich höre hier raus, dass er sogar diese Infragestellung zulässt. Er nimmt sie auf und ich denke, er will sie überwinden, indem er seine Jünger, die Johannesjünger, zu Johannes zurückschickt und sagt, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Die Johannesjünger kommen zu ihrem Meister, zu ihrem Rabbi zurück, zu Johannes, und sie sprudeln über, sie haben tatsächlich etwas gesehen, eine Menge erlebt. Und es steht ihnen vor Augen, die Szenen, wo Menschen, die zuvor gehbehindert waren, nicht gehen konnten, wieder springen, stumme Menschen, die wieder begannen zu reden. Sie haben sogar das erlebt, was für uns völlig unbegreiflich und unvorstellbar ist, dass Tote auferweckt worden seien. Von all dem erzählen sie Johannes. Ihre Erlebnisse fassen sie in Worte, die Jesus ihnen in den Mund gelegt hat. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Johannes lebte und kannte ja diese Worte des Propheten Jesaja, die das alles angekündigt haben. Und er sehnte sich danach, dass diese Worte Wirklichkeit werden. Und nun berichten seine Schüler, dass sie genau das mit eigenen Augen und Ohren erlebt hatten. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Ich denke, dass das die Seelsorge Jesu ist. Leute, die im Loch des Zweifels sitzen und ein Signal senden, dass sie Hilfe suchen, die sollen besucht werden, die sollen ein Input bekommen, erfahrungsgesättigt, bildreich, lebendig, berichtet, was ihr hört und seht. Natürlich kann man Menschen auch überfordern mit den eigenen Erfahrungen, und das ist schlimm, wenn man in eine Situation hineinkommt, wo jemand seinen Frust mal erzählen möchte und ausbreiten, dass man dann direkt mit einem Überschwang frommer Selbstgewissheit kommt. Und tatsächlich ist es gut, wenn wir in der Seelsorge vorsichtig sind, aber ist es gut, wenn wir uns absolut zurückhalten, wenn wir erleben müssen, dass wir vielleicht da hineinkommen in eine Situation, die wir nicht bewältigt bekommen, und dann vielleicht umkippen in die andere Richtung und so ein Wort, ein Bibelwort wie ein frommes Pflaster draufkleben auf so eine Situation. Die Seelsorge Jesu ist nicht so, aber sie macht mir Mut, einen Input von draußen, von außen zu hören, zu geben. Ein Wort, das ich mir nicht selber sagen kann. Ein Trostwort, das durch das eigene Leben hindurchgegangen ist. Ich selber brauche das auch, dass mir andere erzählen davon, was sie mit Gott erlebt haben. Wo sie ihre Lebensgeschichte erzählen, vielleicht auch, wie sie ihren Lebenspartner kennengelernt haben oder wie Gott ihnen durch eine schwere Zeit hindurchgeholfen hat. Ich selber bin eher zurückhaltend mit persönlichen Erlebnissen. Die Autorität des Trostes, so denke ich immer, liegt ja nicht in der dramatischen Schilderung der Hilfe, sondern, und das entnehme ich diesem Bibeltext, aus dem Verheißungswort, aus der Verheißungskraft der Worte Gottes. Eigentlich zitieren die Jünger hier tatsächlich nur die Bibel, ein Wort des Propheten Jesaja. Sie sagen aber zugleich, das ist kein altes, kein überholtes Bibelwort, sondern das ist auch unsere Erfahrung geworden. Wir haben es hier und da entdeckt. Gott handelt auch heute an dir, Johannes, und diese Worte gelten auch für dich. Darum finde ich es so wichtig, dass wir nicht ausufernde Wundererzählungen schüren, sondern sehr behutsam sind, von Gottes Eingreifen zu erzählen. Denn Glauben und Zweifeln liegen in der Anfechtung ganz nah beieinander. Und auch wenn wir Mut machen, mit Gottes Eingreifen zu rechnen, müssen wir damit rechnen, dass Gott nicht jedes Schicksal wendet. Johannes blieb auch als Getrösteter im Gefängnis. Schließlich starb er sogar durch das Schwert der Henker des Herodes. Aber so ist es meine tiefe Überzeugung, der Trost wird auch Johannes erreicht haben. Und so erreicht uns Gottes Verheißung auch und hilft uns zum Glauben. Auch wenn chronische Schmerzen bleiben, auch wenn Krankheitsverläufe unaufgeklärt bleiben, auch wenn depressive Phasen immer wieder unser Leben verdunkeln, auch wenn das Gefühl des Eingeschlossenseins, das Johannes hier empfindet, manchmal unerträglich wird. Aber es gibt sie tatsächlich, dieses Wunder, dass wir erleben dürfen, dass Gott eingreift und dass Gott Veränderung schenkt und dass es da auch Sprünge geben darf in Entwicklung, dass ich dankbar hinschaue auf die Geschichten, die ich selber nicht erlebt habe, aber die andere mir erzählen. Vielleicht darf ich erzählen von einer Geschichte, die mich bewegt. Ich empfinde es als Gottes gnädiges Aufrichten, was mein Schwiegervater erlebt hat. Er hatte vor 4,5 Jahren einen Schlaganfall. Danach war sein Schluckreflex stark eingeschränkt, sodass er sich häufig verschluckte und das Atmen und Essen immer schwieriger wurde. Schließlich wurde er ins künstliche Koma versetzt. Eine schlimme Zeit auf der Intensivstation in Gummersbach und Köln kam auf meinen Schwiegervater und meine Schwiegermutter zu. Unsere Hoffnung auf Heilung wurde immer schwächer. Wie sollte das alles ausgehen? Viele von Ihnen, denke ich, kennen ähnliche Situationen, in denen man sich wie eingemauert fühlt. Keine realistische Aussicht auf Besserung, im Gegenteil. Prognosen werden aussichtsloser, neue Komplikationen stellen sich ein. Ich will Sie jetzt auch nicht belasten mit Krankheitsgeschichten, die Sie vielleicht auch bei Ihnen jetzt hochkommen und aus eigener Erfahrung detailreich erschildern könnten. Aber ich denke, es ist gut, dass wir uns das eingestehen, dass es diese Situationen gibt in unserem Leben, wo auch das Zutrauen zu Gott schwindet. Aber, und das ist, glaube ich, die Kraft des Glaubens, die uns immer wieder geschenkt wird, dass wir gerade in diesen Situationen dann auch mal neu anfangen zu beten. Wir haben gebetet für meinen Schwiegervater. Wir mussten realistisch damit rechnen, dass er, wenn es gut geht und Gott ein Wunder tut, als Pflegefall vielleicht nach Hause kommt. Staunen durften wir aber erleben, dass sein Schluckreflex langsam wiederkam, auch seine Sprache fester und verständlicher wurde, dass er nach einer langen Reha tatsächlich wieder auf die Beine kam und dass er nach einem guten halben Jahr wieder nach Hause konnte, zunächst im Rollstuhl. Für mich war es eine besonders intensive Weihnachtserfahrung, als mein Schwiegervater am ersten Weihnachtstag ja auf eigenen Beinen die Haustür öffnete und uns hereinbat, um mit ihm und unserer Schwiegermutter Weihnachten zu feiern. Dieses Bild vergesse ich nicht. Das ist für mich so eindrücklich gewesen nach all den Monaten der Ungewissheit und ich empfinde es als wirkliches Wunder, das Gott uns geschenkt hat. Ich kenne aber auch viele andere Geschichten, die nicht so gut ausgegangen sind. Mama, das ist doch alles Scheiße, hol den Tierarzt, sagte Samuel Koch, der vor 5 Jahren bei Wetten, dass bei einem Sprung verunglückte. Das sagt er seiner Mutter in der Reha. Zumindest nicht das Wunder ist geschehen, dass er sich gewünscht hat, dass auch so viele Menschen erbeten haben. Hol den Tierarzt, und er meinte damit, ihn zu erschießen, so schreibt es in seiner Autobiografie. So ging es dem Gläubigen, so bezeichnet er sich da selber, Samuel Koch, der nach seiner verunglückten Wette, bei der er, so las ich Psalm 23, betete und vor diesem lebensgefährlichen Sprung sich nochmal in Gottes Hände abgegeben hat, so erlebte er es tatsächlich, hol den Tierarzt, ich kann nicht mehr. Er fühlte sich eingesperrt in seinen Körper, Zitat, den ich nicht mehr fühle und in dem ich mich seit dem Unfall keinen Augenblick wohlgefühlt habe. Terrorisiert von Nackenschmerzen, die mir den Kopf zu sprengen scheinen. In seinem Buch Zwei Leben schildert er diese Qualen. Er, der doch so der da in dem Sport alles Mögliche an Trainings gemacht hat und so bewegungsverliebt war und tatsächlich jeden Tag trainiert hat. Und er sagt, mein Körper ist zu einem Waschlappen geworden. Er sagt, ich halte es gar nicht aus, möchte manchmal herausschreien. Ich will wieder gehen können. Ich will wieder Sand unter meinen Füßen spüren, jemanden umarmen, einen Spaziergang machen, mich ins Gras legen. Ein langer Kampf sei es für ihn gewesen, bis er sich wieder auf den Urgedanken des christlichen Glaubens besinnen konnte, dein Wille geschehe. Mein Körper ist futsch, sagt er, und ich kann damit im Moment nichts mehr anfangen. Deshalb gebe ich ihn ab. Hier, Gott, hast du meinen Körper, meinen Geist. Ich habe keinen Plan mehr. Aber du hoffentlich schon. Mach damit, was du willst und am besten sofort. Am vergangenen Freitag war Samuel Koch in einer Talkshow im dritten Riverboat. Vielleicht haben Sie ihn da auch gesehen oder von seinem bewegenden neuen Buch Rolle vorwärts gehört. Bei Amazon bekommt es von den Lesern 5 Sterne und ich glaube, es ist wirklich gut. Samuel Koch ist immer noch hilflos in seinem Körper und braucht 24 Stunden Betreuung. Aber es hat sich auch viel Gutes eingestellt, so erzählt. Er hat sein Schauspielstudium abgeschlossen, eine Lese- und Liedertournee mit dem christlich geprägten Sänger Samuel Harfst begonnen und er hat sich verlobt. Vieles ist nicht so geworden, wie er es sich wünscht. Er fühlt sich immer noch wie eingesperrt in seinem Körper, der ihm nicht gehorcht. Aber Samuel Koch wird deutlich an ihm, was wir gleich vom Gospelchor hören, mit Leidenschaft erwarten, das, was dein Herz nun sieht. Die Wüste wird zum Garten, unfassbar, wie sie blüht. Die Quellen werden fließen und Tau vom Himmel fällt und Rosen werden sprießen und Freude füllt die Welt. Jesus schließt seine Ermutigung an seinen Freund Johannes mit dem Hinweis, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Oder wie die Gute Nachricht übersetzt, freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Ich schließe daraus, Johannes im Gefängnis ist irre geworden an Jesus, vielleicht beinahe. Darum brauchen wir Jünger, die hingehen zu Menschen, die sich ärgern an Jesus, die frustriert sind darüber, dass Gott so wenig erkennbar ist, die Leid erleben und vielleicht sogar den eigenen Tod vor Augen haben. Das ist unsere Adventsaufgabe, hingehen, aufrichten, die Sorgen, den Zweifel hören und ernst nehmen, nicht schnell ein frommes Pflaster draufkleben, aber vielleicht doch durch uns hindurch das weiterzugeben, was uns oder was Gott uns hat gelingen lassen und was wir als Perspektive für einen Menschen sehen, dass wir etwas Gutes über ihm erwarten, so wie Samuel Koch das auch erlebt hat in seinem Leben, dass Menschen da sind, die Gutes über ihm erwarten und das mit ihm gemeinsam überlegen, was geht. Gott sendet uns, dass wir hingehen zu Johannes und Johanna, zu Erwin und Gustav, zu Hannelore und Helga. Setzen Sie vielleicht die Namen ein, die Ihnen jetzt vor Augen stehen, zu Max und Laura. Damit wir berichten von dem, was wir hören und sehen. Damit die großen Gottesverheißungen durch uns hindurchgehen, durch unser Leben und in kleiner Münze Zeugnis geben von dem, was Gott tut. Damit Menschen am Glauben nicht irre werden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Jetzt hören wir dieses Lied, wenn dunkel sind die Zeiten.
Thank you.
Einige kurze Abkündigungen im Klingelbeutel vom letzten Sonntag. Am 6.12. waren 193,83 € und die Kollekte betrug 234,82 €. Herzlichen Dank für Ihre Kollekte. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Kirche im Osten und Jutta Stricke hat dazu eine kurze Anmerkung, die uns das noch etwas erklären wird. Vielleicht darf ich im Vorfeld schon sagen, wir brauchen immer wieder auch Leute, die auf unsere Internetseite mal gucken, um dann zu erfahren, was an einzelnen Veranstaltungen da ist. Nutzen Sie die Gelegenheiten, auch vielleicht die Gottesdienste nachzuhören, was vielleicht nicht so schnell zu verstehen war oder zu schnell gesprochen wurde.
Wir haben ja gerade den Besuch von Romanenkos hinter uns und Sie haben sehr viel berichtet aus Ihrer Arbeit, wie es den Menschen geht. Und wir haben erfahren von einigen, denen es besonders schlecht geht. Eine Frau, die gefallen ist und sich die Hüfte gebrochen hat und mit ihrer schweren Krankheit jetzt alleine nach Hause entlassen wird. Und da den Pflegedienst zu bezahlen, solche Aufgaben, haben wir gedacht, können wir vielleicht übernehmen. Und dafür möchte ich Ihnen gerne diese Kollekte empfehlen. Danke. Gut, dass mich Herr Pfarrer Ellermann erinnert hat. Wie immer im Advent habe ich auch heute Briefmarken mit weihnachtlichem Muster und wir verkaufen sie für Kirche im Osten und Weihnachtskarten habe ich auch noch einmal mitgebracht. Gibt es gleich da hinten unter der Orgel nach dem Gottesdienst. Danke.
Jetzt habe ich die große Freude, den einheitlichen Wahlvorschlag zu verkünden. Das ist die Liste der Wahlberechtigten, will ich mal so sagen, derer, die sich aufstellen lassen für unsere Presbyteriumswahl. Wir sind voller Freude, dass wir 16 Kandidaten haben für 14 Stellen insgesamt. Ich möchte das einmal vorlesen. Die Kirchengemeinde ist in Wahlbezirke eingeteilt. Die Wahl findet nach einer Gesamtvorschlagliste nach Wahlbezirksvorschlagslisten statt. Für die Kirchengemeinden der Evangelischen Versöhnungsgemeinde Iserlohn gibt das Presbyterium folgenden Wahlvorschlag in alphabetischer Reihenfolge bekannt. Jörg Freiburg, Rose Ilunga Mutombo, Manfred Kipp, Karl-Heinz Könnecke, Sebastian Kroll, Johannes Lausberg, Diana Naumann, Cornelia Roder, Achim Schmidt, Ute Schnell, Matthias Schulte, Rebecca Schwarz, Jutta Stricker, Birgit Andrea Fisser, Christoph Ernst August Wiedermann, Marion Simon. Der einheitliche Wahlvorschlag umfasst 16 Kandidatinnen und Kandidaten. Zu besetzen sind 14 Presbyterstellen in der Kirchengemeinde. Sofern der einheitliche Wahlvorschlag nicht mehr Vorschläge enthält, als Presbyterstellen zu besetzen sind, wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagenen mit der Bestandskraft des einheitlichen Wahlvorschlages als gewählt gelten. Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann in der Zeit vom 14.12.2015 bis 18.12.2015 Beschwerde gegen diesen Wahlvorschlag und gegen einzelne Kandidatinnen und Kandidaten um das Presbyteramt erheben. Mit der Beschwerde kann auch die Zurückweisung von Wahlvorschlägen gerügt werden. Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe von Gründen einzureichen beim Presbyterium oder auch beim Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Piepenstrockstraße 21. Ja, das finde ich sind gute Nachrichten. Wir freuen uns und sind sehr, sehr dankbar, dass sich Kandidaten gefunden haben und wünschen Gottes Segen für all die Überlegungen, die jetzt beginnen. Es wird demnächst ein Blatt geben, das wir dann wieder verteilen, wo sich die Kandidaten vorstellen und wo dann auch die Möglichkeit ist, an der Gemeindeversammlung diese Kandidaten auch nochmal kennenzulernen. Und dann wird im Februar gewählt. Jetzt warten wir diese Frist ab, die hier benannt ist. Und dann ist zumindest diese Wahlliste so gültig und dann kann die Wahl starten. Und jetzt wollen wir den Gospelchor nochmal hören. Vielen Dank für euer Mitwirken im Gottesdienst, dass ihr hier dabei seid. Es ist eine große Freude.
Wenn wir gleich Open Up Wide singen, dann ist es der Psalm 24, Mache die Tore weit. Ich möchte Sie noch hinweisen auf die letzte Atempause am Freitag 18 Uhr mit der Seniorenkantorei und ganz herzlich auch für nächsten Sonntag, 17 Uhr hier in der Obersten Stadtkirche, das große Adventssingen mit Posaunenchor, mit Kantorei und auch mit Jungenchor 5 nach 5 und ganz natürlich viel zu singen auch für die Gemeinde. Nächsten Sonntag, 17 Uhr.
Es ist schon fast zur Tradition geworden. Tradition fängt ein bisschen später an, aber seit einigen Jahren veranstalten wir ja am Heiligen Abend ein Essen für die Menschen, die einsam sind, die keine Familie haben, die einfach Gemeinschaft brauchen und diese Gemeinschaft suchen. Es wird auch an diesem Jahr so sein, wir werden ab 19 Uhr, das heißt nach dem 18 Uhr Gottesdienst hier im Lutherhaus, eine kleine Weihnachtsfeier machen. Und ich lade alle, die einsam sind und die das brauchen, herzlich ein.
Folgendes noch bekannt zu geben: kirchlich bestattet wurden Waltraud Flecke, Ackenbrock, 87 Jahre, Werner Ballwanz, Hochstraße, 65 Jahre, Manfred Keune, zuletzt wohnhaft in Friedrichstadt, 76 Jahre. Wir denken an die Angehörigen gleich im Fürbittengebet. Und nun darf ich zwei Damen nach vorne bitten mit allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir wollen heute das 20. ökumenische Mittagsessen hier beginnen und eröffnen. Ökumenischer Mittagstisch. Frau Krivit und Frau Brennscheid, darf ich Sie bitte nach vorne bitten? Ja, gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen, ja? Mit den Frauen, genau. ...1996 war ein ganz wichtiger Termin für unsere Kirchengemeinde, denn da begann der ökumenische Mittagstisch, der zum Glück, Gott sei Dank, dann ökumenisch aufgestellt wurde. Und wir sehen hier einige der Mitarbeiterinnen, die dabei sind, manche vielleicht sogar von Anfang an. Einige sind vielleicht noch drüben und müssen noch was vorbereiten. Aber sie sind zum Teil schon 2 Jahrzehnte unterwegs, um montags und donnerstags immer ein Mittagessen hier zu bereiten, was immer köstlich die Gemeinderäume schon mit ihrem Duft erfüllt und das sehr gut besucht ist. Ich hatte Frau Krivit und Frau Brennscheid gebeten, ob ich sie einfach mal bitten darf und fragen darf, dass wir so ein paar Takte hören aus der Arbeit. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist die Frage: Gibt es so ein besonderes Erlebnis, wo Sie sagen, das ist mir hängen geblieben, das war was besonders Schönes?
Ja, es gibt viele kleine Erlebnisse, die für uns aber groß sind. Wenn zum Beispiel ein Gast sagt, ich komme so gerne hierher. Es ist wie in einer Familie. Ich fühle mich einfach wohl. Dann sind wir schon berührt. Oder ein anderer, es ist so festlich, weiße Tischdecken, Kerzen, Blumen, danke dafür. Oder auch einer, der lange nicht bezahlt hat, weil es ihm nicht gut geht, mir ganz strahlend 10 Euro in die Hand drückt und sagt, ich habe gerade mal Geld, eher dass es wieder weg ist. Oder auch an viele Gespräche persönlicher Art über Stromrechnungen, Gefängnis. Wir sind auch manchmal Kummerkasten über kein Geld und sprengt jetzt den Rahmen noch mehr hier.
Perfekt, wunderbar. Ja, und Frau Brennscheid, vielleicht auch eine Erfahrung von Ihnen?
Ich muss fast sagen, das wollte ich auch so in etwa sagen. Aber ich sage es etwa
gemeinsam.
Genau. Ja, ich schätze an unserem Mittagstisch einmal unsere ganz gute Zusammenarbeit mit unseren katholischen Schwestern und überhaupt. Und dann, was mich sehr fasziniert, ist die Begegnung mit Konfirmanden und Praktikanten, die sich total, wenn sie bei uns ein Praktikum machen, für sich, für unsere Gäste einsetzen. Mit vollem Elan sogar. Und dass uns so viel Wertschätzung von unseren Gästen entgegengebracht wird. Das bewegt mich total.
Gibt es eine ganz große Herausforderung, die sagen, das ist etwas, was wirklich schwer zu bewältigen ist?
Also neben den alltäglichen Sachen, die wir immer machen, Tischdecken und Essen bestellen und Gäste bewirten, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir mit den Leuten ja sensibel umgehen. Wir müssen uns sie genau wohl gucken. Es sind ja so viele verschiedene Menschen und manche sind auch sehr empfindlich. Und ja, wir wollen ja mit ihnen auch ins Gespräch kommen. Und sie sollen also durchaus merken, dass sie bei uns willkommen sind, dass wir sie annehmen und auch wenn sie denn möchten, ein offenes Ohr für uns haben. Und das ist immer nicht immer so ganz einfach.
Frau Brennscheid, ein großzügiger Spender spendet für den Mittagstisch einen immensen Betrag. Können Sie sich vorstellen, was Sie damit machen?
Ja, das kann ich. Ja, ich würde mich total erstmal darüber freuen. Und ganz einfach, ich würde alle unsere Gäste zu einem schönen Tag einladen. Mit leckerem Mittagessen, Kaffee und Kuchen und mit allem, was dazugehört. Das wäre so meine Sache.
Also Sie hatten jetzt nicht an eine neue Küche gedacht, die ist noch online. Gut, okay. Die haben wir. Ah, Frau Krivett, wie sieht der Mittagstisch in 10 Jahren aus? Haben Sie eine Vorstellung, eine Vision? Wo soll sich das hinentwickeln?
Also zuallererst stelle ich mir mal vor, dass der Mittagstisch in 10 Jahren noch besteht. Genau. Das hoffe ich, denn wir brauchen ja immer Geld. Und meine Vision ist, dass wir dann ganz viele Spender haben, die uns unterstützen. Und dass wir auch viele Mitarbeiter haben. Mitarbeiterinnen sind wir bisher nur. Es wäre ganz toll, wenn endlich auch mal Männer zu uns kommen würden. Und ich muss noch einen Satz sagen, ich stelle mir auch vor, dass der Mittagstisch dann auch infolge der Flüchtlingsbewegung jetzt bunter geworden ist bei uns.
Die letzte Frage, was ist heute auf dem Menü?
Ja, etwas ganz Leckeres. Und zwar gibt es heute Hirschgulasch mit Klöße, Kartoffeln, Preiselbeeren und Apfelkompott. Und zum Dessert ein Lebkuchencreme. Herzliche Einladung dazu.
Ja, Sie dürfen alle kommen. Das gibt ein leckeres Mittagessen. Jetzt möchte ich Ihnen, den Frauen, ganz herzlich danken für diese viele Jahre geleistete Arbeit und Ihnen Gottes Segen zusprechen. Wenn es sein darf, noch für die nächsten 20 Jahre. Mal sehen, was kommt. Zumindest für die nächste Zeit. Vielleicht wollen wir es so tun, dass wir unserem Nachbarn in einer Reihe die Hand auf die Schulter legen und dann dieses Segenswort hören. Ja? Eine schöne Gemeinschaft zwischen Caritas-Konferenz und Versöhnungskirchengemeinde. Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste, Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. Er gebe uns allen immer wieder neue Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. So segne euch der Herr. Amen. Wir haben noch einen Weihnachtsstern vorbereitet, den wir jetzt gerne Ihnen übergeben möchten. Und danach wollen wir die Fürbitten lesen. Vielleicht hilft uns Frau Rien und vielleicht noch die Presbyter, dass wir das gerne machen. Lasst uns miteinander beten, wir wollen uns dazu erheben.
Herr, wir danken dir, dass du kommst mit deiner Macht der Liebe. So wollen auch wir deinen Weg in dieser Welt bereiten, uns zur Verfügung stellen als Boten der Freude. Wir beten für Menschen, die empfinden, in einem tiefen seelischen Loch zu sitzen, in Depression, in finanziellen Schwierigkeiten, weil ihnen der Job gekündigt wurde, weil ihnen eine Operation bevorsteht, weil sie nicht wissen, wie es in ihrer Beziehung weitergeht.
Wir bitten dich, Herr, reiß die Himmel auf über den Zweifelnden, über denen, die nicht mehr glauben können, über denen, die an sich selber und an dir verzweifeln. Wir bitten dich, Herr, für die Menschen, die hier neu in Iserlohn unter uns leben und obwohl sie doch frei sind, immer noch gehalten sind von den Erfahrungen der Flucht, Erfahrungen des Krieges, Schreckensbilder in der Nacht, Ungewissheit über Angehörige, Sorge, wie es hier weitergeht. Führe sie in die Geborgenheit des Glaubens, dass du ein Gott bist, der frei macht und auch an ihnen Wunder tun kann.
Danke für das Klima des Willkommens hier in Deutschland und in Iserlohn, das viele Flüchtlinge immer noch spüren. Segne alle Menschen, die sich tatkräftig für die Begleitung und Integration der Menschen aus Syrien und vielen anderen Ländern einsetzen. Schenke in diesen Weihnachtstagen gute, neue, prägende Begegnungen.
Wir bitten dich für die Arbeit mit Menschen, die schon seit vielen Jahren Unterstützung brauchen. Wir möchten sie durch unsere Hilfe nicht abhängig machen, sondern sie unterstützen, selbst wieder Tritt zu fassen. Da sind so viele Herausforderungen, vor denen wir oft nur erschrocken und manchmal auch resigniert kapitulieren. Wir beten für Menschen, die nicht loskommen vom Alkohol, von Tabletten, Spielsucht. Herr, erbarme dich.
Mit allen, die dich suchen, nach dir fragen und zweifeln, bitten wir dich, Hilf uns, Gott, unser Heiland. Wir beten auch für die Angehörigen unserer Verstorbenen. Sei du ihnen nahe. Wir beten auch für die Arbeit des Mittagstisches und besonders die Menschen, die sie besuchen, dass sie etwas von dieser Gemeinschaft erleben, die ihnen hilft, wieder richtig ins Leben hineinzukommen. Herr, danke, dass du unsere Gebete hörst und erhörst. Wir preisen dich. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander ein Abendmahlslied.
Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Herr, du kommst gewaltig mit der Kraft der Barmherzigkeit, die sich nicht aufdrängt und doch durchsetzt, mit einer Liebe, die die starren Regeln der Vergeltung durchbricht, die sich nicht entmutigen lässt. Herr, du kommst gewaltig, mit der Kraft der Hoffnung, mit einer Hoffnung, die trotz Entmutigung nicht aufgibt, mit einer Hoffnung, die aufrichtet, dass Veränderung, dass Wunder möglich sind, mit der Zuversicht, dass du in uns den längeren Atem hast. Herr, wir vertrauen, dass dein Advent nicht ausbleibt, dass du kommst, auch jetzt unter diesen Gaben, die du eingesetzt hast. Gemeinsam mit den himmlischen Engeln singen wir dir, dem König, und bekennen ohne Ende. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, gab es ihnen und sprach, nehmet hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wir wollen heute auch Einzelkelche anbieten. Sie können dort Traubensaft in dem Kreis um den Altar an der Seite miteinander auch ausprobieren. Das ist das erstmalig, dass wir das miteinander auch so feiern wollen. Und sonst, wie im gewohnten Kreis hier vorne, mit Wein. Kommt, denn es ist alles bereit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Geht hin im Frieden des Herrn, des wiederkommenden Herrn, der in unserem Leben präsent ist. Amen. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Geht hin diese Adventszeit unter dem Segen und im Frieden des Herrn. Amen. Wir danken dir, Herr, für dein Wort und die Zeichen deiner Nähe jetzt in diesem Mahl. Wir danken dir für unsere Gemeinschaft. Halte du uns verbunden, wenn wir auseinandergehen. Bleibe du bei uns in der Hetze des Alltags. Richte uns auf, wenn wir müde werden. Auf dich vertrauen wir heute und alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen.